Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Österreich hat gewählt. Wir sprechen mit der Schriftstellerin Marlene Strerowitz über den Zustand des Landes und neue Konstellationen. In Nürnberg dirigiert Johanna Malwitz Verdis Oper Don Carlos und in Düsseldorf erhält das Chemnitzer Multitalent Carsten Nicolai eine Retrospektive. In der wird zum Beispiel natürliche radioaktive Strahlung gemessen und mit einem vierkanaligen Soundsystem in Knistern und Störgeräusche übersetzt. Trotzdem sagt der Künstler:
Ich glaube eher, ich wäre lieber Gärtner geworden als Physiker. Die Natur ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Und für mich ist es eigentlich wirklich mehr interessant, was zwischen den Spezialisten passiert. Also die Korrespondenzen. Deswegen sind vielleicht Visualisierungen oder Übersetzungen oder Transformationen oder Observatorien so wichtig für mich.
Carsten Nicolai nutzt auch Klänge, aber anders als die norwegische Band FIA, die gerade ihr Debütalbum veröffentlicht hat. FIA, das sind 7 befreundete Musiker, die die noch sehr junge Studentin Sophie Tollefsbøl um sich versammelt hat. Funk, R&B, Jazz und ein bisschen Swing zu mischen, das macht ihnen Laune. Wir spielen Songs des Albums Cold Water Burning, Fever zum Beispiel. Die Zeit, in der in Österreich davon gesprochen wurde, die Republik erlebe nach dem Bekanntwerden der Ibiza-Affäre und den politischen Rücktritten ein Beben, sie scheint schon fernzuliegen. Das politische Gedächtnis ist kurz. Geschredderte Festplatten und mysteriöse Wahlkampfspenden. Nichts hinderte die Bevölkerung daran, sich mehrheitlich für den als Altkanzler verspotteten Sebastian Kurz zu entscheiden. Vielleicht war es gespielt, vielleicht nicht. Der starke Zugewinn für seine ÖVP schien ihn nach den ersten Hochrechnungen doch ein wenig zu überraschen. Die Schriftstellerin Marlene Strerowitz geht offensiv und kritisch mit der Politik in Österreich um. Ihr brandneuer, während der türkisblauen Koalition unter Sebastian Kurz geschriebener Roman Flammenwand enthält einen 80-seitigen Anhang, in dem regierungstolerierte und betriebene Diskriminierung benannt werden. Guten Abend, Frau Strerowitz.
Guten Abend, Frau Brinkmann.
Im Roman ist vom Kinderkanzler die Rede. Die deutsche Presse nennt Sebastian Kurz gern Teflon-Kanzler. Hätten Sie gedacht, dass Sebastian Kurz so einen Höhenflug erleben darf?
Ja, wir haben ja gefürchtet, dass er noch höher wird, der Höhenflug. Also er hat keine Mehrheit, in der er alleine regieren kann. Das gab es ja auch einmal, dass es solche Mehrheiten gab. Und das Mal ist schon weniger, als es jetzt aussieht. Er muss einen koalitionären Partner oder Partnerin finden. Das fängt die Sache schon ein und es wird sich ja zeigen, in welchen Weg diese Sache nehmen wird. Die Personen, die die Schmutzarbeit, also die FPÖ, die Schmutzarbeit dieser diskriminierungs- und antidemokratisch geführten Koalition geleistet hat, ist bestraft worden. Ich weiß nicht, welche Schlüsse daraus gezogen werden. Das Wichtigste wäre halt, dass diese schreckliche Bildungsgeschichte, die in Österreich immer noch ständig geführt wird, indem es eben keine Gesamtschule gibt, sondern eben alle Kinder, je nach Schicht, in einen anderen Schulhaus gehen, dass das einmal bereinigt wird, damit irgendwann etwas über Demokratie gesagt werden kann.
Meinen Sie, Frau Strerowitz, dass die Stimmverluste der SPÖ jetzt abgesehen von der Schmutzarbeit, die Sie eben erwähnt haben, vielleicht auch etwas mit Vorbehalten gegen Ihre Chefin Pamela Rendi-Wagner zu tun haben könnten? Misstraut man vielleicht Leuten, insbesondere Frauen, die richtige Bilderbuchkarrieren hingelegt haben?
Ach, Sie meinen jetzt die SPÖ? Ich
ja.
habe die FPÖ nee, nee, gemeint,
SPÖ,
die gestraft ja. wurde. Also, die SPÖ, naja, die SPÖ hat versucht, genauso einen läppischen Wahlkampf wie die Regierungsparteien zu führen und hat damit hat einfach kein Programm gesetzt. Also das ist nicht mehr fassbar gewesen, was da gelaufen ist. Das ist tragisch, aber da kannst du nichts machen, wenn eine Partei sich so aufführt, dann wird das beantwortet. Ich nehme an, dass daraus Konsequenzen entstehen werden und vielleicht dann andere Personen oder andere Programme oder jedenfalls eine Erinnerung daran, welche Aufgabe sich die Sozialdemokratie einmal gestellt hatte, dass das einmal wieder auftaucht.
Die Grünen sind seit 3 Jahrzehnten in der Opposition. Sie haben ordentlich Stimmen dazu gewonnen. Eine türkis-grüne Regierung, wäre das ein Versuch wert?
Das würde auf jeden Fall mal in andere, natürlich, es würde eine Spur demokratischer zugehen, gar keine Frage. Und es würde wahrscheinlich auch Änderungen, die diese verkrustete Bildungspolitik zum Beispiel aufbricht. Das Schöne daran ist, dass die Grünen überhaupt wieder im Parlament sind. Dies war ja das letzte Mal über diese Liste Pilz. Da wurden die Grünen Frauen, das war eine Frauenpartei, wurden ja verstört. Und das hat sich jetzt wieder zurückgebildet. Und es ist jetzt wieder diese Kraft da. Das ist schon mal ganz erfreulich, dass man nicht dazu geführt hat, dass die Grünen ganz verschwinden. Und diese sehr persönliche Geschichte, die da gelaufen ist mit dem Herrn Pilz und den grünen Frauen im Vorstand der Grünen Partei, dass das jetzt wieder umgedreht ist, obwohl natürlich ganz viele Karrieren und wahnsinnig viel Know-how verloren gegangen ist durch diese Zerstörung, die da stattgefunden hat, die übrigens von linken Männern behauptet wurde, dass es nun sein muss. Also es ist schon alles auch ein bisschen immer komisch.
Haben die Grünen auch zugelegt, weil die Fridays for Future Demonstrationen auch in Österreich Erwachsene, Nicht-Politiker, Eltern zwingen, Haltung zu zeigen?
Ich saß am Freitag in Innsbruck und habe einen Text geschrieben, da zogen die draußen in der Marie-Theresien-Straße vorbei, 20.000 Leute. In Innsbruck ist das unglaublich viel. Und das hat einen Sog, der diese Rückgewandtheit, die ja doch herrscht, und auch dieses Stillstehen einfach auflösen könnte. Und ich glaube schon, dass das ein Weg ist, der eine ganz andere Politik ermöglichen würde. Und dass jetzt einmal eine Bewegung, die von außen kommt, die ja seit 2000 immer wieder gibt es solche Bewegungen, dass die jetzt einmal Fuß fasst und sich daraus etwas entwickelt, was dann auch in der Politik sich niederschlagen kann.
Die Wählerschaft,
würde mich freuen.
Ja, die Wählerschaft der ÖVP steht den Grünen doch eher fern. Glauben Sie, dass die Grünen es bei Verhandlungen schaffen könnten, den Rechtsschwenk der ÖVP zu bremsen?
Das glaube ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es der Wunsch von Herrn Kurz ist, sich diese Richtung aufzuhalten, würde er wahrscheinlich sagen. Und ich denke, dass ich habe keine Ahnung, wie das gelöst werden soll, aber wenn Sie sich erinnern an die Vorfälle in diesem Wahlkampf mit den Heiligsprechungen, die er ja über sich ergehen ließ, die Segnungen, das Video von der Frau Hörbiger, das sind alles Heiligsprechungen, die sehr so eine postkatholische Note haben und die sich mit den Grünen überhaupt nicht vertragen natürlich. Und ich kann mir da nichts vorstellen. Aber die Politik bringt uns ja immer Erstaunliches wieder und vielleicht gibt es auch noch ganz andere Lösungen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall mal ist bewiesen, dass diese ganz borstige und antidemokratische Haltung der weit Außenrechten jetzt einmal nicht belohnt wird und dass es auch so ist, dass eine moralische Haltung doch ein bisschen eingehalten wird, indem das Ibiza-Video nicht belohnt wird. Also dass es doch auch dazu kommt, dass Personen das nicht so toll finden. Das ist ja fast erfreulich. Es ist erfreulich. Wenn wir uns die Welt anschauen, dann ist das erfreulich.
Die Österreicher haben gewählt und morgen steht das Ergebnis fest. Frau Strerowitz, ich bedanke mich sehr für das Gespräch und wünsche noch einen schönen Abend.
Ihnen auch, danke.
Joanna Malwitz ist erst 33 Jahre alt und schon Generalmusikdirektorin am Staatstheater Nürnberg. Damit nicht genug, weil sie eine neugierige, motivierende, zugleich rigoros auf Qualität bestehende Künstlerin sei, die dennoch loslassen könne, wenn es darauf ankommt, wählte die Jury des Fachmagazins Opernwelt Joanna Malwitz zur Dirigentin des Jahres 2019. Heute Abend dirigierte sie Verdis Oper Don Carlos. Daniel Herzog, der Intendant des Staatstheaters, übernahm die Regie. Für uns hat sich Franziska Stürz die Inszenierung angeschaut. Schönen guten Abend, Frau Stürz.
Guten Abend.
Verdi hat selber an die 20 Varianten angelegt, mal mit 4, mal mit 5 Akten. Gesungen wird Französisch oder Italienisch. Hat der Regisseur sich für die ursprüngliche Fassung entschieden, in der Carlos, der Sohn des mächtigen spanischen Königs Philipp, sich in Fontainebleau in Elisabeth, die Tochter des französischen Königs, verliebt?
Ja, also Jens Daniel Herzog hat die fünfaktige Version gewählt und auch die französische Sprache, wobei es wohl die Neufassung von 1884 ist. 15 Jahre nach der Uraufführung hat Verdi den Text noch einmal überarbeiten lassen. Das ist die Fassung, die da ja zu erleben ist. Was szenisch allerdings wenig ja, zu Buche schlägt, denn das Bühnenbild bleibt alle Akte gleich und man verliert darin dann etwas, ja, die Zahl und die Orte vor allen Dingen. Eigentlich spielt es ja an verschiedenen Orten, eben Fontainebleau, Frankreich, dann das Kloster Saint-Just, wo auch der Karl V. die Stimme dieses Ahnen plötzlich ertönt und dann eben das Escorial, der Palast. Aber alles ist bei auf dieser Bühne von Matthias Neidhardt im Nürnberger Staatstheater eine von drei großen Holzwänden eingegrenzter Raum. Die können sich auch umdrehen, dann sind sie weiß, die Wände, aber es ist ein bisschen trist.
Wie verbinden sich die Ebenen des Freiheitskampfes von Flandern, also dem Herrschaftsgebiet Philipps, mit dem Kampf um Liebe?
Ja, diese beiden Themen spielen eine große Rolle, werden auch dargestellt, allerdings in einer heutigen Zeit. Also das sieht man an den etwas ebenfalls tristen Kostümen von Sibylle Gädecke. Die Figuren könnten heute verortet sein, vielleicht in einem Ostblockstaat, ehemaligen Ostblockstaat, könnte aber auch in einem Mafia-Milieu sein. Die Männer tragen Anzüge oder Uniformen. Und natürlich diese Liebesgeschichte, die schon im ersten Akt ja sich anbahnt, da werden eben Elisabeth und Carlos so als Brautpaar verkleidet, müssen sich dann aber diese Kleider wieder abnehmen, weil ja dann am Ende dieses ersten Aktes klar wird, dass eben nicht die Verlobung von Carlos und Elisabeth gefeiert wird, sondern eben die Heirat von Philipp und Elisabeth. Und ich weiß nicht, dieser Don Carlos sitzt auf einem riesig grünen Sessel schon vor Beginn der Vorstellung und trinkt Wein. Also man ahnt Furchtbares zu Anfang und fürchtet, dass das vielleicht alles nur ein Deliriumstraum sein könnte. Nein, dieser Sessel verschwindet zum Glück dann irgendwann. Aber wie gesagt, das ist alles in diesem wahnsinnig düsteren oder beengten Raum. Und der Freiheitskampf, der wird eben natürlich hauptsächlich verkörpert durch diese flandrischen Gesandten. Das sind eben unscheinbare Widerstandskämpfer im Trenchcoat, angeführt von dem Marquis Posa, der durchaus Uniform dann trägt, aber einmal eine Flagge schwenkt und dann mit einem Bombenkoffer zu Carlos kommt, um ihn auf die Seite der Flandrischen zu bringen. Also wir befinden uns da in diesem Terrorismus-Thema, sprich Freiheitskampf gegen ein autokratisches Regime. Und diese Beziehungskrise wird eben ganz besonders überhöht von Jens Daniel Herzog, weil auch die Elisabeth und der Philipp dann ein Kind haben. Also gibt es ein 5-jähriges Mädchen, die Infantin, die da immer mit rumläuft und mit in diese Auseinandersetzungen hinein inszeniert wird. Das sind alles sehr eigenwillige Bilder, die ich nicht wahnsinnig verstärkend, sondern eher verwirrend fand.
Oper lebt vom Orchesterklang, von Chören, von den Stimmen der Solisten. Rodrigo, der freiheitsbeseelte Marquis von Posa, rät im ersten Akt seinem Freund Carlos seine unglückliche Liebe zu Elisabeth in Flandern beim Kampf gegen die Unterdrückung zu vergessen. Tadeusz Schlenkier sang die Titelpartie, der Bariton sang Min Lee die Rolle des Posa. Wie, Frau Stürz, gefiel in die Besetzung?
Das ist zwiespältig. Also wie man schon gehört hat, sind das sehr potente Stimmen, die da heute auch in Nürnberg zu hören waren, durch die Bank, alle Solopartien mit sehr guten Sängern besetzt. Vom künstlerischen Ausdruck her war es allerdings für mich unbefriedigend. Also man hört es vielleicht ein bisschen schon in dieser Aufnahme. Es war unheimlich brachial musiziert. Es war auch aus dem Graben eher wuchtige, kantige Klänge, nicht etwa französischer Charme zu dieser Sprache, die ja auch eigentlich weicher klingen sollte als das Italienische. Man hatte fast teilweise den Eindruck, es sei italienisch mit irgendwie anderen Worten gesungen. Ich fand, gerade bei Don Carlos, bei Tadeusz Szlenkiel, dass er unglaublich tolle Töne hatte, aber dass diese Verletzlichkeit, auch diese Schwäche dieses Charakters irgendwie nicht so gut rauskam, weil er dieses Piano einfach vermeidet. Und auch Sangmin Lee hat da dann mitgezogen, wobei er in seiner Solo-Arie durchaus zarte Töne zum Klingen gebracht hat. Also er hat mir am besten gefallen heute Abend. Dann die Prinzessin Eboli, Martina Dieke, hat wirklich eine Wagner-Stimme, muss man sagen, hat also in der Höhe dieser dramatischen Partie der Prinzessin Eboli ziemlich gekämpft und klang ebenfalls sehr brachial, war auch nicht wirklich charmant und bezirzend, sondern eben sehr herb. Und Emily Newton als Elisabetta war eben ja durchaus auch der zarten Töne mächtig, aber insgesamt hat auch diese Szene, denke ich, mit der Musik zusammengespielt, dass alles sehr dick aufgetragen wirkte. Also es gab eben auch so blutige Auseinandersetzungen. Es wurden da ja den Leuten die Kehlen durchgeschnitten, den flandrischen Gesandten im Auto da Fee. Und es gab Videos von Kriegsschauplätzen zu sehen, die sich dann dieses Kind anschauen musste. Es wurde auch diese Gefährtin der Elisabeth einfach erschossen. Also eigentlich wird die verbannt und muss zurück nach Frankreich, aber in diesem Fall wurde sie einfach auf der Bühne erschossen. Also es gab irgendwie so viel Entsetzen und Schrecken, dass man diese Musik, ich konnte sie nicht so richtig genießen.
Bitte noch ein Wort zu Johanna Malwitz. Ja. Seitdem sie das Nürnberger Orchester dirigiere, klinge es anders. Das konnte man hier und da schon lesen. Empfinden Sie das auch so?
Ja, also das ist absolut perfekt koordiniert gewesen. Da sind ganz klare Akzente gesetzt und das machen die Musiker auch ganz fein und differenziert. Ich fand einfach, der heutige Abend hatte wenig Schmelz und es war mir nicht so, ich fand diesen Verdi nicht so gelungen. Das ist nun mal auch Geschmackssache, aber ich denke, man kann es jetzt nicht unbedingt technisch festmachen. Es war einfach so ein vielleicht nicht ganz so geglückter Abend heute.
In Nürnberg ist Verdis Don Carlos in der Regie von Jens Daniel Herzog und unter der musikalischen Leitung von Johanna Malwitz aufgeführt worden. Unsere Kritikerin war Franziska Stürz. Der 1965 in Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz geborene Carsten Nicolai, ist das, was man einen Interface-Künstler nennt. Er arbeitet an den Schnittstellen von Naturwissenschaft, bildender Kunst und Musik und das mit großer Eleganz und Suggestionskraft. Für eine Überblicksausstellung hat die Kunstsammlung NRW K21 40 Werke des Multitalents zusammengetragen. Rudolf Schmitz ist in Carsten Nicolais Werkkosmos eingetaucht.
49, 89, 48, 48, 20, 45, 86, 83, 43, 65, 63, 81, 17, 72, 03, 09.
Filmmusik von Carsten Nicolai alias Alvar Noto. Kurzvideos des Künstlers zeigen seine Faszination für bewegte Strukturen wie Wolken, Wasser oder auch architektonische Muster. Ansonsten fühlt man sich beim Eintritt in die Ausstellung in ein Filmset versetzt. 2001 Odyssee im Weltraum. Da öffnet sich eine große physikalische Wunderkammer. Zwischen zwei facettierten Spiegeln spannen sich Laserstrahlen und lassen die Staubpartikel im Raum wie Sternensplitter aufglühen. Ein schwarz gestrichener geometrischer Körper, der an Dürers Radierung Melancholie erinnert, reagiert auf die körperliche Nähe von Betrachtern mit niedrigfrequenten Tönen. An der Stirnwand erzeugt ein schwarz punktiertes Raster ein durchgängiges Raumflimmern. Kuratorin Doris Christoph.
Also es ist eine Menge Physik, eine Menge Naturwissenschaften, die wir hier präsentieren und verarbeitet bekommen haben von Carsten Nicolai. Aber es zeigt eben auch die Schönheit und auch die Poesie von Physik. Das finde ich sehr, sehr spannend, aber tatsächlich in vielem für mich auch Neuland.
Ob weißes Rauschen, Sinuswellen, extrem hohe oder niedrige Frequenzen, akustische Phänomene und Sounds sind für Carsten Nicolai seit den 1990er Jahren immer wichtiger geworden. Er überführt sie beispielsweise in bildkünstlerische Werke mit entsprechenden visuellen Mustern. Carsten Nicolai.
Es gibt ja wahnsinnig viele Dinge, die für uns schon sehr wichtig sind, die wir einfach nicht wahrnehmen können, also Radioaktivität oder Magnetfelder. Ich versuche mich dann sozusagen eher von der Seite zu nähern, dass ich das alles als eine elektromagnetische Welle sehe, egal was es, ob es jetzt Licht oder Ton ist und das für mich dadurch wieder zusammenkommt. Aber um das zu verstehen, das Spektrum, oder arbeite ich eigentlich an den Schnittstellen, wo unsere Sensoren versagen, wo wir Visualisierung benötigen.
Die größte und beeindruckendste Arbeit dieser Retrospektive heißt Unicolor. 16 verschiedene Farbmodule werden in schnell wechselndem Rhythmus auf eine weiße Wandfläche projiziert. Spiegelflächen links und rechts führen zum Effekt unendlicher Verlängerung des Spektakels. Ein Theaterstück zur Farbpsychologie. Begeisternd, verwirrend, zugleich strikt rational. Technologisch rational. Wirkt wie ein Selbstläufer.
Bei vielen Dingen rege ich eigentlich eher Prozesse an. Ich entwerfe den Prozess, aber das eigentliche Resultat, ich bin nicht der Autor. Der Prozess ist der Autor. Man kann den Prozess ewig weiterlaufen lassen und würde sozusagen ewig Bilder oder Sound produzieren.
Eine Soundinstallation mit 2 Geigerzählern macht die Ausstellung vollends zum Labor. Natürliche radioaktive Strahlung wird gemessen und mit einem 4-kanaligen Soundsystem als Knistern und Störgeräusch im Raum verbreitet. Da entsteht dann doch der Eindruck, Carsten Nicolai wäre vielleicht gerne Physiker geworden?
Ich glaube eher, ich wäre lieber Gärtner geworden als Physiker. Die Natur ist eine sehr komplexe Angelegenheit und jede Art von Spezialistentum, für mich ist es eigentlich wirklich mehr interessant, was zwischen den Spezialisten passiert. Also die Korrespondenzen. Deswegen sind vielleicht Visualisierungen oder Übersetzungen oder Transformationen oder Observatorien so wichtig für mich, weil es eigentlich immer um diese Zwischenräume geht.
Observatorien für das, was wir nicht begreifen? So könnte man Carsten Nicolais hochästhetische Versuchsanordnungen vielleicht am ehesten beschreiben. Ein kleines, blau beleuchtetes Aquarium mit einigen lebenden Ohrenquallen zeigt, dass die Erkenntnisarbeit des Künstlers auch mit kleinen und wenig aufwendigen Gesten funktioniert. 98% Wasser, so der Titel der Arbeit, macht den anmutigen Tanz der kleinen Meeresbewohner zur Denkfigur, zur Metapher. Die Qualle besteht fast vollständig aus demjenigen Medium, in dem sie sich aufhält. Könnte uns sowohl medientheoretisch als auch ökoglobal zu denken geben.
Die Kunstsammlung NRW in Düsseldorf zeigt noch bis zum 19. Januar Werke von Carsten Nicolai. Parallax Symmetry, das ist der Titel der Überblicksschau.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von Uwe Setzke, gelesen von Ulrike Polley.
Die Schauspielerin Nina Hoss ist beim Hamburger Filmfest mit dem Douglas-Sirk-Preis ausgezeichnet worden. Die Laudatio hielt der Theaterregisseur Michael Thalheimer. Nach der Preisverleihung feierte der Film Pelikanblut, in dem Hoss die Hauptrolle spielt, seine Deutschlandpremiere. Hoss ist nach Jodie Foster, Isabelle Huppert, Tilda Swinton und Catherine Deneuve die 5. Schauspielerin, die mit dem undotierten Preis geehrt wird. Bereits gestern wurde sie zum Abschluss des Filmfestivals im nordspanischen San Sebastian mit der Silbernen Muschel als beste Schauspielerin geehrt. Zum Welttag der Migranten und Flüchtlinge hat Papst Franziskus auf dem Petersplatz in Rom die Plastik eines Flüchtlingsschiffes enthüllt. Das aus Bronze und Ton gestaltete Werk des kanadischen Künstlers Timothy Schmalz zeigt ein Schiff, an dessen Bord 140 Migranten verschiedener Herkunftsländer und Zeiten zu sehen sind. Markus Pindur.
Die Plastik trägt den Namen Unwissende Engel. Der Titel des Kunstwerks bezieht sich auf einen Satz aus dem Neuen Testament. Dort heißt es im Brief an die Hebräer: Vergesst die Gastfreundschaft nicht, denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt. Er habe diese Plastik für den Petersplatz ausgesucht, damit sie stets an die Herausforderungen der Gastfreundschaft erinnere, so Franziskus.
In London ist einer uralten Tradition folgend eine Herde von etwa 30 Schafen über die London Bridge getrieben worden. Die Aktion findet einmal jährlich in der britischen Hauptstadt statt. Sie erinnert an einen jahrhundertealten Brauch. Ehrenbürger haben in London das Recht, ihre Tiere und Werkzeuge in die Stadt zu bringen, ohne Steuern dafür zahlen zu müssen. Trotz Regens haben in diesem Jahr mehr als 600 Ehrenbürger an der Veranstaltung teilgenommen. Die Einnahmen werden für wohltätige Zwecke gespendet.
Bis in die 30er Jahre gehörte die Sammlung des Kunstmuseums Moritzburg in Bezug auf zeitgenössische Kunst und klassische Moderne zu den führenden. 1937 ging ihr repräsentativer Kern durch die Propagandaaktion Entartete Kunst unwiederbringlich verloren. An die 150 Werke waren das. Nun aber sind knapp 40 der verlorenen Gemälde, Aquarelle und Zeichnungen als Leihgaben zurückgekehrt. In Halle erreiche ich Thomas Bauer-Friedrich, den Direktor des Kunstmuseums Moritzburg. Guten Abend.
Guten Abend.
Wann wurde denn mit dem Aufbau der Sammlung der Moderne überhaupt begonnen?
So richtig startete das mit dem ersten amtlich bestellten Direktor. Das Museum wurde ja schon 1885 gegründet, aber einen amtlich von der Stadt bezahlten Direktor gab es erst ab 1908. Das war Max Sauerland, der kam aus Hamburg nach Halle und fand erstmal eine Sammlung vor, die noch kein eigenes richtiges Profil vorgegeben hat. Und er hat für damalige Verhältnisse etwas sehr Modernes, etwas sehr Wagemutiges getan. Er hat nämlich auf das Zeitgenössische gesetzt. Und das ist das, was bis heute unser Profil ausmacht. Das, was wir heute als klassische Moderne bezeichnen, damals eben das Zeitgenössische, das hat das Renommee des Museums bis 1933 begründet.
Zur Sammlung gehört auch Emil Noldes Bild Das Abendmahl. Er hat es 1909 gemalt. Das ist ein zentrales Bild im Werk Noldes, denn es ist eines der ersten frühen religiösen Gemälde. Wo hängt das Bild sonst?
Das hängt normalerweise seit dem Zweiten Weltkrieg in Kopenhagen im Statens Museum für Kunst und wurde hier 1937 in Halle beschlagnahmt. Es war, ich sage immer, die Inkunabel unserer modernen Sammlung, weil es der Auftakt wirklich für das ganz zeitgenössische Moderne war. 1909 gemalt und 1913 erworben und dann 1937 leider mit vielen anderen Werken als entartete Kunst beschlagnahmt.
Welche Künstler wurden sonst maßgeblich gesammelt?
Der Schwerpunkt der modernen Sammlung hier in Halle lag auf der figurativen, expressiven Kunst, sprich vor allen Dingen der deutsche Expressionismus. Das ist das, was Max Sauerland ins Haus geholt hat. Und sein zweiter wichtiger Nachfolger, das war Alois Schad, der kam 1926. Der hat dieses Profil fortgeführt und vor allen Dingen dann ergänzt um die abstrakten Positionen. Kandinsky, Klee kamen hinzu, aber auch Konstruktivisten wie Lissitzky.
In der Aktion Entartete Kunst wurden vor allem Gemälde und Aquarelle beschlagnahmt. Druckgrafiken, Zeichnungen blieben in der Sammlung. Haben die Nationalsozialisten diese Werke übersehen oder waren diese weniger auffälligen, vielleicht auch kleinformatigeren Arbeiten ihnen egal?
Das ist eine der noch ungelösten Fragen über die Aktion der entarteten Kunst hier bei uns in Halle. Vielleicht lässt sie sich wahrscheinlich auch nie beantworten, diese Frage. Das ist das Erstaunliche. Deswegen haben wir quantitativ relativ wenig Verluste, 147 Arbeiten insgesamt. Das sind aber eben die Gemälde und die großformatigen Aquarelle gewesen. Es sind einige Arbeiten im grafischen Bereich, vor allen Dingen zum Beispiel Zeichnungen von Lionel Feininger, die beschlagnahmt werden sollten, aber nicht beschlagnahmt wurden. Wir wissen bis heute, wie gesagt, nicht, wodurch diese Werke gesichert werden konnten. Bei einigen, ganz wenigen, wissen wir, dass sie nach 1945 zum Beispiel hinter Wandverkleidungen gefunden wurden. Also können wir unterstellen, dass die Mitarbeiter damals vielleicht versucht haben, wirklich das, was irgendwie machbar ist, zu machen, um die Werke zu retten vor der Beschlagnahme.
Wie aufwendig, Herr Bauer-Friedrich, war überhaupt das Aufspüren der Werke, die Sie jetzt temporär nach Halle holen konnten?
Es gab zum einen oder gibt eine ganz grundlegende gute Arbeit von Andreas Hünicke, der in den 70er Jahren hier Mitarbeiter in Halle im Museum war, der die Geschichte der Sammlung aufgearbeitet, dokumentiert hat. Das war für uns quasi die Basis, der Ausgangspunkt. Aber seine wichtige grundlegende Publikation erschien 2005. Das heißt, mehr als 10 Jahre liegt sie zurück. Und wir haben etliches neu recherchiert. Wir haben gut ein Dutzend Werke erstmals lokalisieren können. Und Gott sei Dank waren die Eigentümer, die wir lokalisiert haben, auch bereit, die Werke zu leihen, zur Verfügung zu stellen. Von den USA bis nach Japan, aus mehreren Ländern Europas kommen die Werke. Insofern, wir haben zwar nur 2 Jahre Vorarbeit gehabt, was allerdings dann eine wirklich extrem kurze Zeit ist für ein so großes Unterfangen.
Konnten Sie auch Werke zurückkaufen?
Wir haben seit den 90er Jahren insgesamt 15 Werke zurückgekauft. Das sind Werke von Heckel, von Kirchner. Vor allen Dingen aber haben wir in diesem Jahr extra auch, wie sich das manchmal Gott sei Dank auch fügt, von Lionel Feininger eine der Zeichnungen zum Halle-Zyklus zurückkaufen können. Das war die 15. und jüngste Rückerwerbung.
Halle liegt in der damaligen sowjetischen Besatzungszone, wo man nach 1945 sicherlich andere Sorgen hatte, als Kunst zu kaufen. Wie ist es denn überhaupt gelungen, die Sammlung nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufzubauen?
Das ist das andere große, erstaunliche Kapitel, was leider auch noch viel zu wenig bekannt ist. Der erste wichtige Nachkriegsdirektor, Gerhard Händler, kam 1947 nach Halle und er sollte das Museum vorbereiten für die Neueröffnung der Sammlungspräsentation. Aber eigentlich fand er ein Museum vor, das bekannt war als Museum der Moderne, das aber keine Sammlung der Moderne mehr hatte. Und er hat dieses glückliche Zeitfenster 1947, 48 gehabt, also noch zu Zeiten der sowjetischen Besatzungszone, wo er mit öffentlichen Geldern eine neue Sammlung aufbauen konnte. Und vieles von dem, was heute unsere Sammlung ausmacht, ist das, was er damals erworben hat, also in der Tradition der verlorenen Sammlung. Und er hat auch ergänzt um Arbeiten, die dann zwischen 33 und 45 entstanden sind. Sprich zum Beispiel aus dem Spätwerk von Alexej von Jawlensky hat er 10 fantastische Meditationen erworben. Und das war quasi dieses kurze Zeitfenster, bevor 48, 49 die Formalismusdiskussion begann und die Moderne der Expressionismus ein zweites Mal hier in unserer Region geächtet wurde.
Man kann die gesamte Sammlung mit einer Datenbrille in einem virtuellen Raum erleben. Ist das der Versuch, das nicht gebaute Museum der Moderne, für das es Ende der 20er Jahre Pläne gab, zu imaginieren?
Das kann man auf jeden Fall so sagen. Es ist aber nicht nur der Versuch, dieses Museum, das Walter Gropius damals noch Direktor am Bauhaus entworfen hat. Also die Stadt hat 1927 einen Wettbewerb ausgeschrieben für eine neue Stadtkrone. Es war ein großes Areal von 11 Hektar, das bebaut werden sollte, mit Stadthalle, mit großem Sportforum, ein Stadion für 30.000 Besucher und eben auch ein neues Museum für unsere Sammlung. Das Projekt ist nie realisiert worden und jetzt, gut 100 Jahre später, ist es dank neuer digitaler Möglichkeiten möglich, eben zum ersten Mal in das Museum hineinzugehen. Und das, was wir auf analoger Ebene, also mit den originalen Werken, nie tun können, weil die Werke entweder zerstört wurden oder weil wir gar nicht wissen, wo sie sich befinden oder weil sie nicht reisefähig sind, das können wir mittels digitalen Möglichkeiten tun und man kann dort in diesem virtuellen Museum zum Beispiel alle Werke, die 1937 beschlagnahmt wurden, sich anschauen. Wir haben 1924 eine fantastische Expressionistensammlung erworben von Rosi Fischer. Die kann man dort in Gänze sehen. Also dank digitalen Möglichkeiten lässt sich das Renommee, die Leistung quasi meiner Vorvorgänger heute in 1:1 Wirklichkeit erfahren.
Wege der Moderne heißt die gerade eröffnete Schau im Kunstmuseum Moritzburg in Halle. 40 Werke, die einmal zur Sammlung des Museums gehörten, sind als Leihgaben zurückgekehrt. Darüber habe ich mit Thomas Bauer-Friedrich gesprochen. Herr Bauer-Friedrich, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Seit fast 9 Monaten wird Brasilien von Jair Bolsonaro regiert und er hat bislang wenig Gelegenheiten ausgelassen, seine Regierung in Kontroversen zu verwickeln. Schlagzeilen verursachte erst vor kurzem sein Streit mit Emmanuel Macron wegen der Waldbrände im Amazonasgebiet. In Brasilien sind die Popularitätswerke Bolsonaros zwar gesunken, aber bei einem gar nicht so geringen Teil der Bevölkerung verfügt er nach wie vor über Rückhalt. Die Gesellschaft scheint gespalten zu sein. Auf Kriegsfuß stand Bolsonaro von Anfang an mit Künstlern und Intellektuellen, ebenso mit Akademikern, die an Universitäten lehren. Ein Kulturministerium gibt's nicht mehr. Näheres von Viktoria Eglau zu den wachsenden Klagen über Zensur und die drastische Kürzung von Mitteln.
Das Brasilien Bolsonaros, so der Titel der September-Ausgabe der französischen Cahiers du Cinéma. Die einflussreiche Zeitschrift sorgt sich um das brasilianische Kino, ebenso wie dieses um sich selbst. Denn der ultrarechte Präsident Jair Bolsonaro hat der dynamischen Filmbranche den Krieg erklärt. Die nationale Filmagentur Ancine soll im kommenden Jahr fast 43% weniger Geld zur Verfügung haben, um Kino- und TV-Produktionen zu finanzieren. So sieht es ein Gesetzentwurf der Regierung vor. Und nach Bolsonaros Vorstellungen sollen nur noch Filme staatlich gefördert werden, die mit seiner konservativen, religiös beeinflussten Moral vereinbar sind. Bolsonaro hat einen ideologischen Filter für die Vergabe von Geldern gefordert und wünscht sich für die nationale Filmagentur einen Direktor mit, Zitat, evangelikalem Profil. Claudia Laetano, Kulturjournalistin von der brasilianischen Tageszeitung Zero Hora.
Die politische Bewegung der Ultrarechten hat erkannt, dass sie mit Kontroversen über die Kultur bei ihrer Basis punkten kann. Und das sehen wir jetzt auch bei Präsident Bolsonaro. Seit er im Amt ist, hat er sich auf die Kultur eingeschossen, weil er weiß, dass er damit seine Anhänger mobilisieren kann.
Innerhalb der brasilianischen Kulturbranche ist die Filmwirtschaft bislang am stärksten von der Offensive der Regierung betroffen, weil sie besonders abhängig von öffentlichen Geldern ist. Und Bolsonaro lässt keinen Zweifel daran, welche Produktionen nicht mehr unterstützt werden sollen. In einem über die sozialen Netzwerke verbreiteten Video kritisierte er eine Reihe geplanter Fernsehserien mit LGBTQ-Inhalten. Er habe sein Veto gegen die Förderung eingelegt. Auch wurden bereits zugesagte Gelder für 2 Kinofilme mit Gender-Thematik gestrichen. Es gibt noch weitere Beispiele für Eingriffe von oben. Filmemacher, Produzenten und andere prangern Zensur an. Der Schriftsteller Luiz Rufato über den brasilianischen Präsidenten.
Er hat ja gesagt, was er vorhatte. Aber wir hätten nicht gedacht, dass sich die Situation so schnell verschlechtern würde. Finanzielle Ressourcen gehen ebenso verloren wie kulturelle Räume. Und Politiker üben Zensur aus. Personen, die wie Bolsonaro voller Ressentiments sind, können abweichendes Denken nicht tolerieren.
Über Intoleranz, Homophobie und Rassismus in Brasiliens Gesellschaft sprach Rufato bereits 2013 in seiner aufsehenerregenden Rede zur Eröffnung der Frankfurter Buchmesse. Diese Tendenzen hätten Bolsonaro an die Macht gebracht, erklärt der Autor, aber auch andere rechte Politiker, wie den Bürgermeister von Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Der evangelikale Pastor machte Anfang September internationale Negativschlagzeilen, weil er einen Comic mit schwulem Inhalt von der Buchschau Bienal do Livro entfernen lassen wollte. Den Zensurversuch verhinderte schließlich die Justiz von Rio. Kulturjournalistin Claudia Laitano zieht eine Parallele zu einem Fall in ihrer Heimatstadt Porto Alegre. Dort verfügte der Stadtrat kürzlich die Schließung einer Cartoon-Ausstellung in seinem Gebäude, weil sie auch Bolsonaro-kritische Karikaturen enthielt. Doch die Justiz ordnete die Wiedereröffnung an.
Es hat in beiden Fällen starke Reaktionen der Zivilgesellschaft gegeben, die zu Ergebnissen geführt haben. Und auch ein Teil der Justiz reagiert und bemüht sich darum, Zensur zu verhindern.
In Rio de Janeiro war es der bekannte YouTuber Felipe Neto, der eine spektakuläre Aktion gegen die Comic-Zensur des Bürgermeisters startete. Der erfolgreiche Jungunternehmer kaufte bei der Bienal do Livro kurzerhand mehr als 14.000 Bücher mit LGBTQ-Thematik und verschenkte sie an das Publikum. Es regt sich also Protest gegen die Kulturgängelung rechter und religiöser brasilianischer Politiker. Aber nicht genug, findet Luiz Rufato.
Insgesamt ist der Widerstand der Kulturwelt und der Gesellschaft gegen Bolsonaros Regierung noch sehr schüchtern. Es herrscht so etwas wie eine lähmende Fassungslosigkeit.
Kein guter Dauerzustand. Brasiliens Kulturschaffende klagen über Zensurversuche und einschneidende Mittelkürzungen, seitdem Jair Bolsonaro Präsident des Landes ist. Was die Feuilletons vom 30. September beschäftigt, das hat Tobias Wenzel im Blick.
Augenkaries bis Kartoffellust, das bieten die Feuilletons vom Montag. Österreich hat gewählt. Siegt die Gemeinheit immer weiter? Fragt die Taz Friedrich Küppersbusch. Und der antwortet mit Blick auf die Möglichkeit einer Koalition aus ÖVP, den Grünen und den Neos, also den Liberalen. Nach Wiener Farben Dirndl-Koalition. Türkis, Grün, Pink. Neben schlimm Augenkaries eine Option auf Neues in der Umwelt- und Migrationspolitik. Jedenfalls wird Kurz nicht der jüngste Altkanzler ever, sondern bleibt die Teflon-beschichtete Skandalnudel an der Regierungsspitze. Nicht vor Augen, sondern vor Hirnkaries scheinen die Menschen Angst zu haben, die gewisse Bücher verschwinden lassen wollen. Die Vereinigung der US-amerikanischen Bibliotheken hat auch in diesem Jahr eine Liste mit Büchern veröffentlicht, deren Entfernung am häufigsten gefordert wurde, schreibt Tilman Spreckelsen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Darunter seien Bücher von Toni Morrison, Harper Lee, die Bibel und einige Jugendromane zu Themen wie Homosexualität oder Transgender. In diesem Jahr hat die Bibliothekenvereinigung besonders auf die amerikanischen Gefängnisse geblickt. Vorenthalten wurden den Häftlingen nicht nur Werke von Alice Walker, Joyce Carol Oates und George Orwell, sondern auch ein Band mit Mondkarten, ein Lexikon der klingonischen Sprache und die Memoiren Barack Obamas, schreibt Spreckelsen. Und kann nicht nachvollziehen, dass die jeweilige Gefängnisleitung einerseits nicht den Wert des Lesens an sich erkennt und andererseits meint, die Insassen könnten bei diesen Büchern auf dumme Gedanken kommen. Nun wird ein Häftling sehr weit fliehen müssen, damit ihm Mondkarten und Klingonischkenntnisse wirklich weiterhelfen. Und ob Obamas Erinnerungen, wie zunächst als Grund für den Bann angeführt, in Häftlingshänden tatsächlich die Sicherheit der Vereinigten Staaten gefährden, bliebe nachzuweisen. Dass computergenerierte Porträts von Menschen so natürlich aussehen können wie in der Realität fotografierte, weist die Süddeutsche Zeitung nach, indem sie 5 maschinell erzeugte Bilder abdruckt. Sympathische Menschen, denkt man beim Betrachten der Gesichter, die es in Wirklichkeit nicht gibt. Das Unheimliche an ihnen ist, dass sie gar nicht unheimlich wirken, hat Bernd Graff seinen Artikel genannt. Die Firma Generated Photos bietet 100.000 der synthetisch erzeugten Porträts kostenlos zum Herunterladen an. Niemand, nichts davon war je lebendig. Deswegen wird es jetzt auch keine Klagen wegen verletzter Persönlichkeitsrechte bei ungenehmigter Nutzung der Abbildungen geben, schreibt Graff. Gagen für zickige Models entfallen natürlich auch. Bewegtbilder sind das nächste Ziel, dann ist der Beruf des Schauspielers endgültig gefährdet. Das Ende von Celebrity-Wahn und Star-Kult wird bereits verkündet. Es gibt, ein Dreh am Regler genügt, ja immer noch schönere in der Retorte. Wie wohl dem Porträtfotografen Walter Scheels beim Lesen dieses Artikels zumute ist. Vermutlich widern ihn diese Computerfotos an. Er hasst nämlich das Künstliche. Jedenfalls das künstlich aufgesetzte Fotolächeln, erzählt er im Gespräch mit der Taz. Wenn ich bei einem Fototermin das Fotolächeln wegbekommen will, lächle ich selbst kein bisschen. Nicht einmal der Dalai Lama hat es geschafft, gegen mein ernstes Gesicht anzulächeln, sagt er und weiter. Schauen Sie nur in einen x-beliebigen Prospekt. Da sind die meisten Gesichter mit Lächeln und Lachen zugekleistert wie mit dickem Zuckerguss. Das ist so, als müsste man ein Leben lang von der Nachspeise leben. Aber ich wünsche mir lieber die Kartoffeln.
Tobias Wenzel hat dieses Zitat und andere in den Kulturseiten vom Montag gefunden. Die norwegische Sängerin und Bandleaderin Sophie Tollesbø könnten Musikmanager bestimmt als Solokünstlerin vermarkten, aber Sophie geht den Weg mit ihren 7 Freunden gemeinsam, mit denen sie die Band FIA gegründet hat. Am 18. November treten die Norweger im Bergheim in Berlin auf, einen Tag später im Hamburger Mojo Club. Auch diesen Song wird man bei Konzerten garantiert hören. So fly.